Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Sonntag, der 23. Juni. Heute nehmen wir uns mal wieder etwas mehr Zeit, um ein Thema ausführlicher zu beleuchten. Für diesen berühmten Blick über den Tellerrand bietet sich eine Episode am Wochenende immer besonders gut an. So auch heute. Ich habe mir als Thema vorgenommen, wie sehr leben Politiker in ihrer Blase? Wie viel Bezug haben sie noch zum echten Leben? Der Aufhänger ist der letzte Auftritt von Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden, bei Markus Lanz. Mein Eindruck, als ob sie den Bezug zur Realität verloren hat. Aber, wer weiß, vielleicht bin ich auf dem falschen Dampfer und das ist alles nur Taktik. Als Gesprächspartner dabei ist ein Mann, der Regierungserfahrung hat. Sein Chef damals, Gerhard Schröder, der ehemalige Regierungssprecher Bela Ander. Und gleich die erste Frage zur Einordnung. Bela, wie bitte wird man Regierungssprecher?
Man muss es wollen, wie so vieles im Leben. Und tatsächlich wollte ich das von klein an. Ich hatte in meinem Zimmer als Teenager zwei kleine längere Rahmen. Und in einem war ein Porträt, weiß ich noch bis heute, aus der Zeit über Peter Bönisch. Der war nicht nur Bildchefredakteur, sondern Regierungssprecher unter Helmut Kohl. War überschrieben mit Blumen für Peter. Ein bitterböser Artikel, weil der auch sehr in der Kritik stand. Und ein anderes über einen Regierungssprecher, legendärer Mann auch, Klaus Bölling, der war Regierungssprecher von Helmut Schmidt in ganz schwierigen innen- und außenpolitischen Zeiten. Später dann mein Nachbar in Berlin. Und das waren so Vorbilder für mich und ich wollte es. Und konkret war das bei mir so, ich habe als junger Reporter Kontakt gesucht und dann auch schnell gefunden zu Gerhard Schröder, weil ich den spannend fand, als er Ministerpräsident war von Niedersachsen, weil er so eine unglaubliche Karriere hatte als wie in Amerika, so quasi als vom Tellerwäscher zum Millionär. Also er war, ja, das ist ja hinreichend bekannt, allein von einer alleinerziehenden Mutter geboren, prekäre Verhältnisse, hat sich daraus gearbeitet, Abendschule auf dem Fußballplatz bewiesen und dann in die Politik gekommen, sich durchgesetzt, gegen alle auch innerhalb der eigenen Partei Ministerpräsident geworden. Das fand ich spannend und ich sah in ihm jemanden auch, der das Land regieren konnte und Menschen begeistern. Und dann habe ich ein Buch geschrieben über ihn, die erste Biografie, die es gab, und hinten auf dem Klappentext stand, Gerhard Schröder schickt sich an, erster Bundeskanzler für die SPD nach Willy Brandt und Helmut Schmidt zu werden. Und viele haben mich damals für verrückt erklärt, weil sie alle auf einem anderen Trip waren, aus Galafontein war deren Favorit. Und ich habe gesagt, nee, wenn, dann schafft das nur Gerhard Schröder. So kamen wir immer mehr in Kontakt. Und als es dann tatsächlich näher kam, im Sommer, lang ist es ja, 98, hat er mich gefragt, wenn das was wird, machst du mit? Und das war hinreichend unkonkret. Ich habe ja, bin wie viele damals von einer möglichen großen Koalition ausgegangen, dass es dann die erste rot-grüne Regierung wurde, in der Bundesrepublik überhaupt, die es gegeben hat, mit entsprechenden Holprigkeiten auch am Anfang, das wusste ich nicht. Und am Wahlabend musste ich mich entscheiden, dann machst du es oder machst du es nicht. Und dann habe ich mich entschieden, Gott sei Dank, denn das war dann die Aufgabe, die mir wirklich sehr, sehr viele Türen geöffnet hat und mir viel gebracht hat. Ich war dann erst 4 Jahre Stellvertreter und dann, auch das gibt es nicht häufig, bin ich dann vom stellvertretenden Regierungssprecher zum Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes gemacht worden und habe mich auch selbst dazu ausgerufen. Es war auch sehr spannend.
Was ist denn die wichtigste Voraussetzung als Regierungssprecher? Was ist, wenn du sagst, was ist denn die Kernkompetenz?
Kernkompetenz ist, du solltest schon Journalist gewesen sein und den Journalismus verstehen, wie Journalisten ihre Geschichten angehen, was für sie wichtig ist, nach welchen Kriterien sie agieren. Das Element von Social Media kommt immer mehr hinzu, aber auch das funktioniert im Wesentlichen nach journalistischen Gegebenheiten immer noch, die Kernbotschaften formen. Und also das journalistisches Verständnis, Journalist gewesen sein, ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür. Auch Kontakte solltest du natürlich haben in die Journalien hinein. Muss wissen, was Journalismus ausmacht. Das ist das eine. Dann brauchst du eine wirklich schnelle Auffassungsgabe und eine Recherchefähigkeit, denn es ist ja ein Glaube, den man meistens hat, wenn man da reingeht, dass man denkt, Mensch, na, ich rede dann mit dem Kanzler und dann ist alles klar und dann setze ich mich in eine Bundespressekonferenz und beantworte Fragen. Aber so ist es ja nicht, sondern es ist so, dass du manchmal, oder so ist sicherlich das Extrembeispiel, sehr maulfaule Kanzler hast oder meinetwegen auch Kanzlerinnen, die natürlich dir nicht alles erklären, was da gerade sie umtreibt, sondern du musst auch zum Teil selber dir das holen, recherchieren. Das haben aber alle so erlebt und alle auch gemacht. Und du bist halt gut, wenn du innerhalb der Administration, also innerhalb des Kanzleramtes vor allen Dingen, da Vertraute hast, mit denen du dann auch, weil die Abteilungsleiter sind da sehr, sehr wichtig, vertrauensvoll Informationen austauscht, damit du eben weißt, wo lang es geht und natürlich dann ein entsprechendes Vertrauensverhältnis hast. Auch das ist eine der Essenzien zum Kanzler, Kanzlerin und sagt eben, okay, was ist da jetzt wichtig, was sagen wir dazu? Manchmal ist die Antwort am besten gar nichts, dann stehst du da.
Ja, aber das ist ja, du weist jetzt ausdrücklich natürlich darauf hin, erstens auf deine Vorbildung als Journalist und generell darauf, dass man als Regierungssprecher durchaus journalistische Fähigkeiten oder Erfahrungen haben sollte. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die nächste Frage dann trotzdem stelle, weil es ja am Ende auch ein bisschen auf unseren Job oder auf meinen zurückfällt, auf meinen aktuellen hier als Journalist. Aber muss man nicht auch, und ich sage das ein bisschen überspitzt, Bela, nicht auch das Talent haben, gelegentlich Dinge in der Öffentlichkeit zu erklären oder zu verteidigen, die man selbst eher falsch findet? Oder sowas kommt doch vor, oder?
So, wäre ich noch Regierungssprecher, würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt ein bisschen umschwafeln und das natürlich nicht ganz in Abrede stellen, aber auch nicht zugeben, weil damit würdest du ja, das ist halt dann das Problem tatsächlich als Regierungssprecher, du kannst nicht sagen, eigentlich das kannst du nie erkennen lassen, weil du dich da ja von...
Ja, und da stelle ich mir schwer vor. Weil,
das ist schwer und das hat bei mir auch tatsächlich lange gedauert, bis ich das konnte, weil du musst auf der einen Seite ja, also wenn du sowas machst und sagst, im Grunde finde ich das ja alles total blöd in der Situation, wo wir gerade stehen, aber reingebracht haben uns gerade die Grünen oder die FDP oder wer auch immer, das kannst du natürlich nicht machen. Oder ich bin von dem Heizungsgesetz nicht überzeugt, aber der Habeck hat sich hier übers Knie liegen lassen von seiner Electric-Fraktion. Hat lange gedauert, bis er eingesehen hat, irgendwann schon, aber das war der Ausgangspunkt, wo alles den Bach runterging. Also, sowas kannst du natürlich nicht sagen, aber du kannst schon durch Intonation, es gibt so kleine Tricks, zum Beispiel kannst du irgendetwas vorlesen und dann am Text kleben, auch wenn du sonst gewohnt bist, nach vorne zu gucken und freier zu sprechen, um deutlich zu machen, das muss ich jetzt hier so sagen. Das sind so die kleinen Elemente. Aber so die pure Distanzierung, die sollte man eigentlich nicht machen. Was es schwierig macht, gerade im Gespräch mit Journalisten, zu denen du ja quasi früher wirklich auch gehörst hast, dann auch, du brauchst ein gewisses Maß von Offenheit, musst auch mal in den Hintergrund sagen, Mensch, das war jetzt echt schwierig. Aber es dauert, bis man das drauf hat. Und diesen Grat ist ein ganz feiner zwischen Loyalität und eben Glaubwürdigkeit eben gehen kann.
Ja, weil irgendwann kommst du ja dann an den Punkt, wo du möglicherweise, wenn du entweder du sagst die Wahrheit oder du lügst, das heißt, das ist immer der Moment, wo dann der Regierungssprecher sagt, kein Kommentar oder dazu sagen wir nichts.
Ja, lügen sollte man auf keinen Fall als Regierungssprecher, weil wenn du einmal lügst, dem glaubt man nicht, das geht ganz besonders. Aber du musst nicht dein Herz auf der Zunge tragen dann. Kein Kommentar ist ein Kommentar, der ist auch für schlechte Regierungssprecher eigentlich, außer in absoluten Notsituationen, wenn du es wirklich sagen musst, dann lässt du wirklich dann den Vorhang fallen und sagst kein Kommentar. Aber besser ist wortreich irgendwas zu erklären, was ungefähr das Gleiche sagt. Und dann damit zu kommen. Besser noch ist, du kannst irgendwas sagen, was Substanz hat. Das ist dir aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht immer möglich. Nicht aus Unvermögen, sondern weil gerade eben irgendwas noch im Fluss ist. Zum Beispiel in der Koalition sagt der Koalitionspartner dies, intern sagt der andere Partner das. Das ist noch nicht entschieden. Du kannst, darfst, sollst das nicht nach außen tragen. Insofern musst du in diesem Moment noch schweigen. Du kannst aber noch nicht mal erklären, warum es so schwierig ist, dass du nichts sagen kannst, weil das wiederum die Debatte befeuern würde. Ah, die streiten sich ja. Also das macht es schon zu einer Herausforderung in dem Moment, nicht zu sagen, wie es wirklich ist. Das weiß aber dann jeder natürlich auch, dass du das so machen musst. Trotzdem wirst du natürlich 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal hintereinander getriezt und alle wollen aus dir genau das herausholen. Manchmal in Fernsehinterviews gibt es auch durch diese Wiederholung einen Moment der Unbeherrschtheit, sodass du sagst, das habe ich Ihnen doch gesagt, dass ich Ihnen dazu nichts sagen kann. Und diesen Moment dann genau zu nehmen, auch da musst du dich sehr unter Kontrolle halten.
Wenn du diesen politischen Betrieb so beschreibst, oder du hast ihn ja hautnah erlebt und du hast ja auch immer noch viel Kontakt durch deinen Job als Berater zu Politikern, wann wird es dann für den Politiker schwer, ein normales Leben zu führen, also auf Augenhöhe mit den normalen Bürgern, die täglichen Probleme zu erleben, die wir alle normallos haben, aber ein Politiker möglicherweise eben nicht? Wann kommt dieser Moment, wo die, sage ich mal, in so eine andere Schicht abdriften?
Eigentlich, wenn sie es denn so wollen, nie, weil Politikerinnen und Politiker sind ja eigentlich Menschen wie du und ich normalerweise, leben also in relativ normalen Verhältnissen. Das ist jetzt nicht wie der Industrieboss oder meinetwegen der erfolgreiche Startupper, der sein Unternehmen für Hunderte von Millionen verkauft hat, dass sie da in ganz andere Viertel ziehen, sondern sie leben, Helmut Schmidt war das beste Beispiel, in einem Reihenhaus in Hamburg-Langenhorn, in bescheidenen tatsächlich Verhältnissen, sicherlich immer noch mehr als ein Sozialhilfebezieher oder Bürgergeldempfänger meinetwegen, aber trotzdem doch relativ bescheiden. Das gilt auch für die Politiker und Politikerinnen der Grünen, der CDU sowieso. Insofern kommt es auf einen sehr selbst an, weiterhin offen zu sein. Und jemand, der erfolgreicher Politiker ist, das heißt, der auch gewählt wurde von den Menschen in seinem Wahlkreis oder als Ministerpräsident, Ministerpräsidentin, der braucht ja auch diesen Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern und muss mit denen agieren. Schwierig ist es bei denen. Dafür gibt es Beispiele, die halt nie einen Wahlkreis gewonnen haben und trotzdem in verantwortungsvollen Ämtern sitzen und glauben, sie hätten die Weisheit gepachtet und dann mit ihren gestanzten Sätzen dann hier beglücken
wollen. Ja, aber zu diesen gestanzten Sätzen kommen wir ja gleich noch, hatte ich ja schon angekündigt, ganz speziell am Hand des Beispiels einer bestimmten Politikerin, die, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend möglicherweise für andere steht im Moment. Also dieser Moment, wenn Angela Merkel sich beim Einkaufen fotografieren lässt oder Politiker gefragt werden, das ist ja auch so eine einfallslose journalistische Standardfrage. Es kostet eine Liter Milch, weil man denkt, dann hat man den Politiker irgendwie in die Ecke gestellt. Das halte ich, glaube ich, alles auch für eher Quatsch und vielleicht sind bestimmte Bilder von Frau Merkel auch gestellt gewesen, kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich das wahre Leben wiedergibt, aber oft erlebt man halt Politiker, Bela, in Talkshows, wo man halt denkt, was redest du da? Du hast doch den Bezug zur Realität verloren und dann kommen so katastrophale Auftritte dabei raus, wie von Saskia Esken bei Lanz. Da werde ich auch gleich nochmal was vorspielen, den Hörern und dir. Aber kennst du diese Momente, wo du denkst, sag mal, wo lebst du eigentlich?
Ja, klar, die kenne ich, die sehe ich ja auch. Ich bin ja auch quasi Konsument von Politik genauso. Da frage ich mich schon, sag mal, wo lebst du eigentlich oder hast du den Schuss nicht gehört, warum sagst du das? Gerade wenn und das zeichnet unsere jetzige Politikergeneration leider aus, wenn man den Eindruck hat, Leute, ihr erklärt mir hier, es regnet schwarz, aber ich sehe doch, dass es im Grunde hagelt oder die Sonne scheint oder die Sonne scheint nicht und es regnet und jeder erzählt mir, dass die Sonne scheint. Wir haben damit kein Problem, aber man weiß, es ist ein Problem. Das hat sich verfestigt, ganz seltsam, weil das natürlich meilenweit an dem Empfinden der Menschen vorbeigeht und zu den entsprechenden leider auch Wahlergebnissen führt, die wir sehen, wenn wir AfD, meinetwegen auch mindestens Sarah Wagenknecht nicht sehen, die auf eine andere Art und Weise sich artikulieren und Dinge, Missstände auch anders ansprechen. Aber das gibt es in vielen Bereichen. Das ist auch schlechte Beratung und meistens sind es Politikerinnen und Politiker, die eben auch beim Wähler nie Erfolg hatten.
Also das ist jetzt ein bisschen exemplarisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen gemein, weil so eine einzelne Person jetzt bei mir gleich so im Spotlight ist. Aber Saskia Esken war bei Lanz, ist ja noch gar nicht so lange her, nach der Europawahl. Auch das ist ja bei uns allen noch in den Köpfen drin und bei dieser Dame, sie ist Parteichefin der SPD, Parteivorsitzende, keine Selbstkritik, sie ist von sich überzeugt davon, dass sie keine Selbstkritik üben müsste. Es kommt immer wieder die gleiche Nummer, wir müssen unsere Politik, und das finde ich so schwierig, Bela, wir müssen unsere Politik nur richtig erklären, dann wird das schon, denn unsere Politik ist richtig und wir müssen nichts verändern, und dazu hören wir sie jetzt auch einmal.
Bitte?
Wo korrigieren Sie sich?
Da gibt es. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, in der Politik eine Korrektur vorzunehmen, sondern dass diese Themen jetzt wirklich auch wirksam vorangebracht werden müssen. Wir müssen ja die Energiewende voranbringen. Wir haben eine Migrationswende vollzogen, die jetzt auch umgesetzt werden muss.
Sie müssen nichts verändern. Das kann man doch nach so einer Wahl einfach nicht sagen.
Ja, das ist richtig. Und ich bin jetzt selber so ein bisschen sprachlos, weil es natürlich auf der einen Seite für mich klar ist, warum sie das so sagt, weil wenn sie jetzt sagen würde, was man verändern muss als Parteichefin, hat sie eine Debatte, die sie so wahrscheinlich nicht steuern kann, die sie vielleicht in den entsprechenden Gremien auch noch nicht klar geordnet haben nach so einer Wahl. Katastrophales Ergebnis für die SPD, 13,9%. Alle haben gedacht, schlimmer als beim letzten Mal wird es nicht. Und dann geht es schon wieder aufwärts. Diese Erwartung ist mit der Europawahl, um die es ja hier geht, ad acta gelegt worden. Die Partei und Frau Esken von Rann hat keine Erklärung, was jetzt zu tun ist. Jetzt setzt sie sich in diese Talkshow, um ein bisschen zu beruhigen, und sendet das Signal aus, ja, irgendwie haben wir verstanden, aber was daraus folgt, haben wir schon gemacht. Das ist ja im Grunde das, was wir daraus ableiten können. Und die Menschen wollen aber andere Erklärungen haben und wollen sagen, sag doch mal, warum seid ihr denn da mit 13,9%? Warum geben euch die Menschen nicht mal mehr Stimmen? Und diese Antwort gibt sie nicht. Also, wenn ich in so eine Talkshow gehe, und das ist leider das, was ich meinte, das erleben wir immer häufiger, dass da einfach dicht gemacht wird. Damit erreicht man niemanden, noch nicht mal die eigenen Leute. Und die Konsequenz ist, und dass wir darüber reden, uns beide nicht verstehen. Und die Menschen genauso, die am Fernseher sitzen und denken, Mensch, ne, auf gut Deutsch, verstehst du es einfach nicht, was hier gerade passiert und warum die Menschen euch in Scharen davonlaufen, zu anderen Parteien wechseln, eine halbe Million zur CDU und zu anderen Parteien eben. Und das müsst ihr doch irgendwie adressieren. Tut sie nicht.
Ja, und das ist genau der Punkt, weil ich lege den Finger jetzt natürlich in die Wunde. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen gemein auch von mir, aber ich bin wirklich sprachlos gewesen. Und es ging die ganze Ausgabe dieser Lanz-Sendung so. Und Lanz hat sie dann natürlich auch immer wieder gefragt. Er hat einfach keine vernünftige Antwort bekommen. Deswegen hat er die Frage wiederholt. Du hast eben davon gesprochen, wie viel die SPD auch an die CDU verloren hat, aber 600.000 Wähler, knapp 600.000 an die AfD und nochmal 600.000 an Sarah Wagenknecht. Und die Frage, die einfach dann auch dahinter steht, und das hören wir uns auch nochmal Ihre Antwort dazu an, liegt es am Thema Migration oder liegt es auch am Thema Abschiebungen?
Sind wir da vielleicht an einem ganz interessanten Punkt? Herr Brücker schüttelt schon wieder den Kopf. Ich vermute, er denkt an den Spiegeltitel und den Kanzler, der vor einigen Wochen, Monaten versprochen hat, wir werden im großen Stil abschieben. Ja. Das ist nicht passiert.
Doch, das, was der Bund dazu beitragen kann, das hat er beigetragen.
Wie viele Abschiebungen mehr hat es seitdem?
Das hatten wir letztes Mal schon, Herr Lanz.
Wie viele?
Das ist auch schon wieder unterkomplex. Wir sind nicht zuständig.
Frau Esken, Sie sagen immer, es sei unterkomplex.
Was ist daran zuständig?
Unterkomplex, wenn ich Sie frage, wie viel mehr Abschiebungen hat es gegeben?
Sie wissen doch, dass wir nicht zuständig sind. Wir haben die gesetzlichen Grundlagen.
Ihr Kanzler sagt, wir schieben im großen Stil ab und Sie sitzen dann hier und sagen, wir sind nicht zuständig?
Unser Bundeskanzler hat die notwendigen gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen und mit den Ländern entsprechende Vereinbarungen getroffen.
Okay, und wer schafft es dann nicht?
Die Länder offenbar.
Also worauf ich nur in dem Punkt hinaus will, das ist ja, eine ist ja Ihre Erklärungs-, der Versuch der Erklärung. Das, okay, kann man sich noch drüber streiten, aber sie hat das mehrfach in Richtung Markus Lanz gesagt und damit auch im Grunde in meine Richtung als Zuschauer, als Wähler, weil er ja stellvertretend für mich bestimmte Fragen gestellt hat, die mir auch auf der Zunge liegen. Und dann kommt immer dieses Wort, Bela, ich war geschockt, unterkomplex. Also im Grunde bin ich so ein bisschen minder bemittelt als Zuschauer, wenn ich das nicht verstehe, was Frau Esken sagt. Unterkomplex.
Ja, unterkomplex, das muss ich mir merken, das ist ein wunderbares Wort. Hier ist unterkomplexe Kommunikation, die wir hier hören. Das ist eine Kommunikation, die einfach nicht funktioniert. Warum? In der Sache hat sie gar nicht so Unrecht. Der Bundeskanzler, der im Übrigen tatsächlich der Spiegel-Artikel, der hier benannt wird von Markus Lanz, war ja der erste Aufschlag. Ein Interview vor Monaten schon von Olaf Scholz im Spiegel, abschieben wie noch nie. Ich verkürze das jetzt etwas. Und dann hat er sich vor ein, zwei Wochen im Bundestag hingestellt und auch nochmal gesagt, nach dieser Bluttat von Mannheim, grauenhaft abschieben wie noch nie. Das muss jetzt ein Ende haben. Und insofern fragt man natürlich danach, was ist denn da passiert? Und sie sagt, ja, wir haben unseren Beitrag dazu geleistet und offenbar haben wir da jetzt, also die Länder, die da, ja, weiß auch nicht, das nicht umsetzen. So kann man natürlich nicht mit so einem Thema umgehen, sondern da muss man sagen, das ist unsere gemeinschaftliche Aufgabe und wir müssen das jetzt hinkriegen. Wir haben die gesetzlichen Voraussetzungen getroffen. Es ist noch schwer, aber wir wissen natürlich auch, dass das in der Praxis, und das muss man auch benennen, weil die Menschen hören doch nicht mehr nur auf Talkshows, die informieren sich überall im Netz. Jeder hat seinen Verschwörungstheoretiker, der einem täglich da ins Ohr quakt und man hört sich's an, weil man es so spannend findet. Also die Menschen haben doch tausende von anderen Informationsquellen, die sie auch nutzen. Und sie wissen doch, dass seit der ersten Ankündigung von Olaf Scholz nur verschwindend wenige Menschen tatsächlich in Flugzeug gesteckt worden sind oder meinetwegen in einen Wagen und dann abgeschoben worden sind in die Krisengebiete, weil das rechtlich einfach schwierig ist und weil es noch nicht so möglich ist. Und da braucht es eben diese Abkommen mit unterschiedlichen Staaten, damit man die Leute auch wirklich dahin schicken kann. Nur, ich kann nicht sagen, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, die kriegen das nicht hin und das ist nicht unser Problem, das müssen Sie doch wissen, Herr Lanz oder lieber Matze, du. Insofern ist das alles Quark. Und dann erreiche ich keinen Menschen damit, sondern ich muss dann auch sagen, was nicht funktioniert. Ich muss sagen, woran es liegt. Und ich muss sagen, wie es anders machen will. Dieses sehr, ich will nicht sagen stalinistische, aber dieses, wir haben kein Problem und wenn, dann ist das Problem der anderen. Damit geht es nicht. Ging es im Übrigen nie. Aber es geht viel weniger, als es je potenziell mal gegangen wäre.
Ja, aber ich frage trotzdem nochmal, du hast ja am Anfang eher die Tendenz gehabt zu sagen, ich interpretiere das zumindest so, das sind trotzdem Menschen wie du und ich. Und wenn man mal einen Wahlkreis hatte sozusagen, das kommt ja dann oft auch gern als Argument, wenn Politiker gefragt werden, sag mal, haben sie überhaupt noch Kontakt zur Basis? Ja, am Wochenende bin ich doch in meinem Wahlkreis und da kriege ich ungeschminkt die Meinung der Hörer, der Wähler tatsächlich zu hören. Ist das wirklich so? Ich sag mal andersrum konkret gefragt. Hat ein Bundestagsabgeordneter in Berlin, hat der Probleme, eine Wohnung zu finden? Muss der sich Gedanken über Geld machen? Macht der sich Gedanken über einen Milchpreis? Ganz ernsthaft, ich kann es nicht beurteilen, Bela. Ich bin sehr interessiert an der Auflösung.
Ja, wenn man das sieht, dann denkt man immer, oh Gott, die verdienen ja so viel. Tatsächlich, verglichen mit Wirtschaftsgrößen oder dergleichen, ist das auch, es ist zwar ausreichend und mehr als der Durchschnitt auf jeden Fall bekommt, meinetwegen doppelt, dreifach oder sowas. Aber natürlich auch wächst da nichts in den Himmel. Und
für eine begrenzte Zeit, aber trotzdem mit Versorgungsanspruch.
Ja, mit Versorgungsanspruch, aber auch der ist natürlich immer ein Vielfaches höher, das ist richtig, als die normale Rente. Aber gleichzeitig gehen die Leute ja nicht deshalb in die Politik, zumindest wenn sie sind sie getrieben durch was anderes. Saskia Esken hat meines Wissens nie ihren Wahlkreis gewonnen. Vielleicht ist das auch ein Problem, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig in der Region, aus der sie kommt, aber bleib dabei. Wenn du als Politiker wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du wissen, was die Menschen bewegt und du musst auch mit ihnen kommunizieren können und nicht nur mit deinesgleichen. Und daran mangelt es vielen. Und wir sehen, wer davon profitiert, du hast die Zahlen genannt, wer da abgewandert ist zur AfD, zur BSW oder auch zu den Nichtwählern. Und die Menschen da aus dieser Emigration rauszuholen, funktioniert nur, indem ich auch mit ihnen kommuniziere, auf eine offene und ehrliche Art und Weise. Und was wir da gehört haben, zählt zumindest nicht zu den Kommunikationsmöglichkeiten, um Menschen zu erreichen.
Und dann glaube ich auch, also ich würde das jetzt so sagen, aber der Experte bist du. Ich finde, es ist ein schwerer handwerklicher Fehler, wie teilweise über die AfD geredet wird. Also die Situation in dieser Sendung war wie folgt. Markus Lanz hat sie mehrfach mit der Frage genervt. Sie sagen immer, die SPD,
Also Frau Esken, die SPD ist die Partei der kleinen Leute, die Partei der Menschen, die es aktuell so schwer haben. Aber warum verlieren Sie dann hunderttausende Wähler, die von der SPD zur AfD übergelaufen sind? Die Zahlen haben wir ja schon genannt. Sie ist immer ausgewichen, hat diese Frage nicht beantwortet. Und dann hat sie sich irgendwann zu diesem Satz möglicherweise hinreichen lassen. Die AfD ist eine Partei für die reiche Elite. Und dann schlägt doch wieder genau das zu, was du eben gesagt hast. Jeder weiß, dass das Quatsch ist. Die AfD wird nicht von Reichen gewählt, sondern von dem Handwerker um die Ecke.
Ja, das weiß jeder, weil jeder, der zumindest in ländlichen Gebieten hat, sieht ja die Plakate da hängen. Und für die Kommunalwahlen, wo die AfD ja auch schon mal angetreten ist, wundert man sich manchmal, wer da alles hängt. Und da sieht man, oh, der Fußballtrainer ist ja auch, oder Handwerksmeister oder wer auch immer. Also man sieht, die sind mittlerweile auch im normalen Leben auch politisch angekommen. Insofern ist das natürlich Quark, auch vor dem Hintergrund, was ihr eigener Generalsekretär Kevin Kühnert Wahlabend gesagt hat, dass die Menschen, die eben die AfD gewählt haben, ich gebe es das mal mit meinen Worten wieder, geistig umnachtet und eben minder bemittelt sind und sie daher gewählt haben. Also eins geht ja nur, entweder sind sie prekär und verstehen die hochtrabenden Argumente von den restlichen Politikern nicht, das Argument von Kevin Kühnert, oder sie zählen zu der reichen Elite und wählen deshalb nicht die SPD, was offenkundig da Frau Esken sagt. Also das passt ja alles schon da nicht zusammen. Deswegen ist das ein Ausweichen vor der harten Realität, die natürlich auch beide kennen, aber nicht zum Thema werden lassen wollen in solchen Sendungen.
Dann nochmal gezielt die Frage, weil es ja tatsächlich um Handwerk geht, auch beim Thema Kommunikation. Das ist ja ein Handwerk, was ich auch erlernen kann. Und du als Experte, ist es schlau? Vielleicht hat er es bewusst gemacht. Ich hatte einmal das Gefühl, ihm platzt einfach nur die Hutschnur, aber vielleicht hat er es trotzdem sich genau überlegt und entsprechend in diesem Moment angebracht, als Lars Klingbeil Alice Weidel ins Gesicht gesagt hat, sie wäre ein Nazi. Du weißt, welche Situation, ich meine, dieser NTV-Talkshow. Meinen Sie mich? Ja. So. Das klang ja nach, er ist bewusst daran gegangen. Aber ist das nicht auch schon so der letzte Schuss, den man noch im Lauf hat, immer nur mit diesem Nazi-Argument zu kommen?
Absolut. Die Nazi-Keule verfängt auch nicht mehr, außer halt bei den Genossinnen und Genossen, die an diesem Abend zumindest eine Erklärung brauchten. Es war ja am Abend der brutalen Wahlniederlage, ich sage es nochmal, 13,9%, und die AfD vor den Sozialdemokraten hat auch keiner mitgerechnet, glaube ich, bei der SPD. Und gut, Klingbeil glaubte in diesem Moment wohl, irgendwas setzen zu müssen, was ihn in die Offensive bringt. Auch so ist ja Politik, ist ein bisschen wie Schach manchmal. Und mit dieser Nazi-Keule wusste er zumindest, verschafft er sich daraus einmal Befreiung, so krank oder so, so komisch das klingen mag. Und er hat zumindest mal wieder eine Offensive in Richtung Alice Weidel dann geschlagen, wo ein paar von seinen Funktionären vielleicht sagen, boah, der hat es aber gegeben. Aber der Rest natürlich weiß, dass das auch nicht mehr verhängt. Also es war so ein Schritt der Selbstbefreiung aus einer schwierigen Situation, wissend, dass alle nur noch über diese Äußerung reden würden und nicht mehr über das Ergebnis oder über seine sonstige Performance da. Ich glaube, das war sehr kalkuliert und nicht emotional. So sind Politiker ja auch, dass sie vieles dann doch kalkulieren, was sie sagen. In diesem Falle war das ein Schritt der, ich sag's nochmal, versuchten Selbstbefreiung aus einer schwierigen Situation, Lage, die aber natürlich auch bei den Menschen eher Stirnrunzeln hervorruft, weil sie natürlich wissen, das ist alles, egal wie man zur AfD steht, aber so leicht kann man sich's auch nicht mehr machen.
Ja, und wenn wir dann auf die anstehenden Wahlen gucken, dann ist die Situation in den neuen Bundesländern sicherlich auch nochmal eine ganz besondere und wird ja wahrscheinlich, wenn es so kommt wie überall vorhergesagt, für die Ampelparteien eine Vollkatastrophe. Aber ist bei den etablierten Parteien, auch bei den Parteien der Ampel möglicherweise oder auch bei der CDU, angekommen, dass es mittlerweile ja nicht nur die AfD als Alternative gibt? Ich meine, Bela, du wirst sicherlich genauso
erstaunt geguckt haben als bei den 16- bis 26-Jährigen die AfD mit der CDU auf Platz 1 war. Aber das nur mal nebenbei. Wir haben dann noch Sarah Wagenknecht. Wir hatten Volt mit einem irren Ergebnis bei der Europawahl. Gut, das müssen die vielleicht auf Bundesebene erst noch bestätigen. Aber wer weiß, wir haben die Freien Wähler, die zwar nur 3,5% bundesweit haben, aber diese 3,5% fehlen ja auch irgendwo wieder einer anderen etablierten Partei. Ist denen das so klar, was sich da zusammenbraut? Oder sagen die einfach, Wagenburg-Mentalität wird schon irgendwann wieder?
Ja, zusammenbraut. Ich meine, wir müssen konstatieren, das Parteiensystem ist durchlässiger geworden. Und dadurch, dass es eben bei der Europawahl keine 5%-Hürde gibt, war auch die Bereitschaft größer, glaube ich, solchen Parteien. Wir haben die Tierschutzpartei vergessen, die auch, glaube ich, um die 3% Quote hat. Also auch erstaunlich viel. Und damit auch entsprechend tolles Ergebnis erzielt hat. Und Volt, tolle Partei, die gerade die Jungen, die europafreundlich sind, angesprochen hat und das seit einigen Jahren tut, finde ich auch super. Also da finde ich jetzt gar nicht schlecht, dass andere Parteien dazukommen und sagen, wir bieten das, was ihr den Wählerinnen und Wählern eben nicht bietet. Dass unser Parteiensystem fragmentierter wird, also gestückelter, darauf können wir uns, glaube ich, auch einstellen. Erstaunlich ist dieses Ergebnis für Sarah Wagenknecht, die aber einen sehr, sehr zugespitzten und wenn man sich die Plakate von vielen Menschen nehmen, hat auch die Plakate war tatsächlich und ihre eigenen Online-Social-Media-Auftritte anguckt, dann auch einen sehr populären, populistischen Wahlkampf gemacht hat, der die Menschen aber wirklich angesprochen hat oder die dafür empfänglich waren. Und da muss man sich auch nicht wundern. Jetzt kommt ja die spannende Frage, wagt es die CDU gegen den Rat von Friedrich Merz in den neuen Bundesländern, wenn wir sie denn noch so nennen wollen, mit Sarah Wagenknecht zu koalieren? Ich glaube, Helmut Kohl würde sich da im Grab umdrehen, aber da ist ja der Machterhalt im Grunde wichtiger als alles andere. Insofern hat Merz sein Jungtim, das dürfen wir nicht, auch ganz schnell wieder zurückgenommen, denn es geht einfach darum, in Thüringen und möglicherweise auch in Sachsen die CDU mit Hilfe von Sarah Wagenknecht ins Amt zu hieven oder im Amt zu halten.
Also aber allein aus dieser Diskussion, die da ja zumindest für 24, vielleicht für 48 Stunden kurzfristig entstanden war und für dieses leichte Nachkorrigieren dann auch zu der Aussage, nochmal die Frage, sind Sie sich dessen bewusst, die etablierten Parteien, dass es Konkurrenz gibt, dass Sarah Wagenknecht nicht einfach morgen weg ist? Worauf vielleicht einige hoffen.
Ich glaube, das sehen die sehr genau. Deswegen gibt es ja diese Debatten eben. Mario Vogt, der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, will ja gerne mit Sarah Wagenknecht koalieren, weil er weiß, das ist die einzige rechnerische Möglichkeit für ihn, Ministerpräsident zu werden, weil mit der AfD will er nicht, mit dem Rest reicht es nicht. Und deswegen Machterwerb ist da alles, will er das tun, auch gegen die Grundsätze der Partei hinweg. Und das sagt man halt mit den Ex-Kommunisten und den Vertretern der im Grunde Partei, die hier Mauer und Stacheldraht hochgezogen haben, da die bekämpfen wir nicht mehr, sondern machen wir gemeinsam. Politik war ja lange her. Auch das ist Pragmatismus, man wird sich da helfen, indem man sagt, ja, das ist ja nur Ländersache und im Bund sieht das mal wieder voll anders auch und die tolle, ich meine, das ist die Partei, die sagt, Frieden schaffen in der Ukraine sofort, etwas, wogegen Friedrich Merz ja sehr stark ist und mit der sagt man auf Länderebene gehen wir dann zusammen. Also doch, das hat jeder schon gemerkt, nur es ist nicht jeder bereit, in öffentlichen Diskussionen wirklich darauf so einzugehen, wie man sich das wünschen würde und darauf auch die Antworten zu geben, die viele von uns erwarten.
Dann abschließend, Bela, nur als Fazit zu dem Auftritt von Saskia Esken. Wie gesagt, der ist für mich nur stellvertretend auch für andere, hätte auch ein CDU-Politiker sein können oder jemand von den Grünen. Ist es einfach auch der Zwang, dass Politiker nicht so offen reden können, wie sie vielleicht wollen? Oder ist auch ein bestimmter Prozentsatz Sie haben sich entfernt und glauben das tatsächlich, was Sie da sagen, obwohl es so ein Quatsch ist. Also ich verstehe noch nicht genau, wo da das Verhältnis endet. Also auf der einen Seite, ich muss mich in einer bestimmten Richtung äußern, weil sonst mache ich ja hier meine eigene Partei kaputt. Und auf der anderen Seite, ich glaube den Quatsch selbst, den ich da erzähle. Ich kann es nicht beurteilen.
Ja, also es ist, ich kann das sehr gut beurteilen, weil ich oft tatsächlich in dieser Situation war und nochmal, es hat lange gedauert, bis ich da mir da ein bisschen mehr ja, verbale Freiheit dann auch erarbeitet habe. Du bist als Politiker natürlich in einer gewissen Rolle und in einem, dadurch in einem Korsett. Und alles, was du sagst, hat ja eine Wirkung. Und wenn du exponiert bist in einem solchen Moment, bleiben wir beim Beispiel wie Saskia Esken, dann hat das, was sie sagt, eine Wirkung. Wenn sie jetzt Ursachenforschung betreibt und sagt, ja, bei der Migrationspolitik, da sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich wollten, macht sie eine Debatte auf, politisch, Esken gibt zu, Migrationspolitik wirkt noch nicht, die sie nicht haben will. Nur die Art und Weise, wie du dann kommunizierst, die macht es dann aus. Gehst du dann mit so einem Fallbeil dahin, wo wir beide sagen, um Gottes Willen, was redet die da? Oder gibst du ein bisschen zu, erklärst du dich, die Lage und bringst die Menschen dann dazu, dir zuzuhören, das plausibel zu finden, was du sagst und eine Antwort in die Zukunft zu geben, außer die Länder sind schuld, dass die Maßnahmen, die wir angedacht haben, nicht umgesetzt werden. Das funktioniert nicht mehr, gerade weil die Menschen gerade auch die Migrationsfrage als sehr, sehr bedrückend empfinden und wollen, dass da was passiert und nicht, dass der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt.
Bela, zum Schluss erlaube mir noch eine Bemerkung abschließend und ich hoffe, du überlegst dir die Antwort auf diese Bemerkung wirklich gut. Ich hoffe, mein Lieber, dieses Interview war für dich nicht zu unterkomplex. das merke ich mir wirklich, das mit dem Unterkomplex.
Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken.
Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall und noch einen schönen Sonntag und an alle Hörer bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.